HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ich habe keinen Zweifel, dass hier politische Motive der Türkei dahinter stecken.
Mein Staat, meine Presse, mein Öl, meine Gesetze, mein Putsch, meine Listen, meine treuen Polizisten hauen alle Dissidenten mit Stock.
Das geht nicht. Wir dürfen auch die internationalen Organisationen wie Interpol zum Beispiel nicht für sowas missbrauchen.
Das ist, glaube ich, auch die angemessene Haltung, die die Bundesregierung insgesamt dazu einnimmt.
ERDOGAN, so nennen mich meine Homies, außer dieser Cem.
Was die Türkei hier macht. Sie rufen einfach aus Scherz und Jux und Dollerei an und blockieren die Leitung für Terrorbekämpfung. Das geht nicht.
Mein Staat, meine Presse, mein Öl, meine Gesetze, mein Putsch, meine Listen, meine treuen Polizisten hauen alle Dissidenten mit Stoff.
Ich rufe alle meine Landsleute in Deutschland auf, unterstützt sie nicht. Die Christdemokraten, die SPD, die Grünen, das sind alles Feinde der Türkei.
Wir werden uns von niemandem, auch nicht von Präsident Erdogan, da hineinreden lassen.
Das ist ein Schritt zu viel.
ERDOGAN, so nennen mich meine Homies, außer dieser Cem.
Deutschland war zu sanft gegenüber der Türkei. Diese Politik, wenn man nett zu Herrn Erdogan ist, dann wird er auch nett zu uns sein. Die ist krachend gescheitert.
Mein Staat, meine Presse, mein Öl, meine Gesetze, mein Putsch, meine Listen, meine treuen Polizisten hauen alle Dissidenten mit Stock.
Niemand soll sich sicher fühlen. Das scheint die Devise zu sein für das Denken und Handeln des türkischen Präsidenten. Niemand, der es wagt, Erdogans Politik zu kritisieren, soll sich sicher fühlen. Nirgendwo, auch nicht in Europa. Dass den Drohungen aus Ankara auch Taten folgen, hat das türkische Regime gerade erneut bewiesen. Dieses Mal traf es den Kölner Schriftsteller Doğan Akanlı. Vor der Militärdiktatur aus der Türkei geflohen und immer noch politisch verfolgt. Wir reiben uns die Augen. Wie kann die Türkei einen deutschen Staatsbürger im Urlaub in Spanien verhaften lassen? Andererseits, wer eine eigene Partei in den deutschen Wahlkampf schickt und den Deutsch-Türken Empfehlungen für die Wahlentscheidungen gibt, warum soll der nicht auch Interpol missbrauchen, um unliebsame Schriftsteller mundtot zu machen, auch in Europa? Wenn Interpol klopft, Erdogans langer Arm in Europa. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Natürlich klopft Interpol nicht persönlich, Interpol lässt klopfen. Im Fall des Kölner Schriftstellers Doğan Akanlı ließ Interpol die spanische Polizei in Aktion treten. Genauer, die türkische Justiz hat Interpol in Bewegung gesetzt und der Polizeidachverein aus Lyon ein spanisches Einsatzkommando. Das wusste genau, in welchem Hotel in Granada die Familie Akanlı wohnte und tauchte dann dort auf, als ginge es bei dem Schriftsteller um einen Schwerverbrecher oder Terroristen mit schusssicheren Westen und Maschinenpistolen. Und worum geht es wirklich bei Doğan Akanlı und dem, was ihm vorgeworfen wird? Christian Buttgereit.
Als kritischer Geist fiel Doğan Akanlı den türkischen Behörden schon 1975 auf. Der damals 18-Jährige kaufte an einem Kiosk eine linke Zeitschrift. Dafür landete er zum ersten Mal in Untersuchungshaft. Wieder in Freiheit ging er gemeinsam mit seiner Frau in den politischen Untergrund. Nachdem das Militär 1980 die Macht an sich riss, bedeutete das für Akanlı zum zweiten Mal Untersuchungshaft. Gemeinsam mit seiner Frau saß er ab 1985 zweieinhalb Jahre im Militärgefängnis. 1991 verließ das Paar die Türkei und beantragte Asyl in Deutschland. Dort machte sich Akanlı einen Namen als Schriftsteller. In seinen Romanen setzt er sich unter anderem mit der Militärdiktatur der 80er Jahre und dem Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich auseinander. Unbequeme Themen für die türkische Staatsführung. Dass er nun in seinem Spanienurlaub auf Geheiß der türkischen Behörden vorübergehend festgenommen wurde, auch das führt der 60-Jährige im ARD-Interview auf politische Gründe zurück.
Also ich rede wie früher ziemlich kritisch über die türkische Politik, über die türkische Vergangenheit und das gefällt die Türkei bestimmt nicht und sie möchten, dass sie mich schweigen bringen, dass ich schweige, aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen.
Aus Sicht der türkischen Justiz geht es jedoch nicht um Politik, sondern um ein Kapitalverbrechen. Der Vorwurf, Doğan Akanlı soll 1989 an einem Raubmord auf eine Wechselstube in Istanbul beteiligt gewesen sein. Solange er in Deutschland lebte, kein Problem. Doch als er 2010 seinen sterbenskranken Vater in der Türkei besuchen wollte, klickten bei der Einreise die Handschellen Untersuchungshaft die dritte. Zwar wurde Akhanle 2011 aus Mangel an Beweisen freigesprochen, doch zwei Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt und der Freispruch aufgehoben. Akhanle wurde daraufhin per Haftbefehl gesucht. Dass nun eine sogenannte Red Notice, also eine dringliche Interpol-Fahndung zu seiner Festnahme in Spanien führte, für Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kann das kaum etwas mit dem Prozess um den Raubmord vor 18 Jahren zu tun haben.
Ich habe keinen Zweifel, dass hier politische Motive der Türkei dahinter stecken und dass der deutsche Staatsbürger, der Schriftsteller, auch freikommen wird.
Auf freiem Fuß ist Akhanle inzwischen, doch er darf Spanien bis auf Weiteres nicht verlassen. Lieber wäre er in Deutschland.
Ich glaube, hier in der spanischen Boden, wenn ich auch frei bin, kann ich nicht sozusagen diese Freiheit genießen.
Doch erst einmal hat die Türkei vier Monate Zeit, den spanischen Behörden Beweise vorzulegen, die Akhanles Festnahme rechtfertigen und eine mögliche Auslieferung an die Türkei, auch wenn Akhanles Anwalt damit nicht rechnet. Sollte die spanische Justiz trotzdem zustimmen, hat die Regierung in Madrid das letzte Wort. Immerhin, sagt Akhanle, sei er froh, nicht mehr in Untersuchungshaft zu sitzen.
Obwohl mein Anwalt mich beruhigen wollte, spanischer Anwalt, dass die spanische Untersuchungshaft besser als die türkische. Ich kann auch sehr gut glauben, aber ich habe Nase voll von der ganzen Untersuchungshaften und Gefängnisse.
Für einen türkischen Schriftsteller gehört es fast zum guten Ton, im Gefängnis gewesen zu sein. Doch zum einen ist Doğan Akhanle ja ein deutscher Staatsbürger und Schriftsteller und zum anderen hat er ja schon reichlich Erfahrungen dieser Art gesammelt.
Ihm reicht das nämlich jetzt. Die deutsche Sektion des Internationalen Schriftstellerverbandes PEN hat sich noch am Samstag direkt nach der Verhaftung des Kölner Schriftstellers für seine Freilassung eingesetzt und die Bundesregierung um Unterstützung gebeten. Das hat, wie gehört, ja auch zunächst einmal funktioniert. Doğan Akhanle ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden, soll aber Spanien nicht verlassen dürfen. Carlos Collado Seidel, Historiker und Autor und Generalsekretär des Deutschen PEN-Zentrums. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Collado Seidel, der Schriftstellerverband PEN, was steht für Poets, Essayists, Novelists, kümmert sich traditionell intensiv und politisch verfolgte Autoren. Das Deutsche PEN-Zentrum hat ein eigenes Programm, Writers in Prison und Writers at Risk. Ist das, was Doğan Akhanle gerade widerfährt, in Ihren Augen politische Verfolgung?
Ja, aus unserer Perspektive besteht da kein Zweifel daran, dass hier Doğan Akhanle verfolgt wird aufgrund eben seiner politischen Einstellung, seiner Kritik am türkischen Regime und vor allen Dingen auch wegen seines Bemühens, das Erinnern an den Völkermord an den Armeniern wachzuhalten. Ein Tabuthema für die türkische Regierung.
Und darüber hat er mehrfach geschrieben, einer seiner Romane handelt davon. Auch die Kurdenfrage wird da angesprochen. Alles Dinge, die man besser nicht ansprechen sollte als türkischer Schriftsteller. Nun ist er aber gar kein türkischer Schriftsteller. Fällt da irgendwie das Deutsche nicht ins Gewicht?
Ja, natürlich fällt es im Grunde ins Gewicht und entsprechend hat natürlich auch die deutsche Regierung nicht eingegriffen, hat jetzt diesem Ersuchen von Interpol auf deutschem Boden dem auch nicht nachgegeben. Bei den spanischen Behörden liegt es offenbar anders. Es ist ja auch nicht der einzige Fall in Spanien, der verfolgt wird eines türkischen Journalisten und eines türkischstämmigen Journalisten. Dort drehen die Justizmühlen ein Stückchen anders. Aber natürlich sind wir zuversichtlich, ganz genauso wie der Anwalt von Herrn Akhanle, dass er freikommt.
Nun kann man an Ihrem Nachnamen Collado Seidel schon merken, dass Sie ein halber Spanier sind. Verstehen Sie die spanischen Behörden?
Ich denke, dass hier natürlich formal vorgegangen wird und dass vielleicht jetzt hier nicht, was offenbar in Deutschland der Fall ist, dass hier eine intensive, mehr oder minder intensive Prüfung dieser Red Notice Fälle vorgenommen wird und dass das zunächst wohl dem Richter vorbehalten ist. Aber wie gesagt, das Verfahren wird geprüft, die Regierung kann ja auch noch einschreiten, also ich sehe da jetzt keine, also aus unserer Perspektive besteht da eigentlich kein Zweifel daran, dass dieses Verfahren nicht im Sinne von Herrn Akhanle auch ausgeht.
Auch wenn formal ein wiederaufgenommenes Verfahren, wir haben es gehört vorhin im Beitrag von Christian Buttgereit, wegen einer angeblichen kriminellen Tat der Hintergrund für den türkischen Haftbefehl ist. Der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu, also ein Mann Erdogans im türkischen Parlament, hat das türkische Vorgehen im Fall Akhanle heute früh im Deutschlandfunk so begründet.
In den meisten Medien wird er zum Opfer der Regierung stilisiert, angeblich weil er politisch kritisch sei. Tatsächlich geht es aber hier um einen Vorwurf des Raubmords aus dem Jahre 1989, zu dem ein Strafverfahren anhängig ist, der jedem hingängig auch bekannt ist, auch in Deutschland. Und der Freispruch des Strafgerichts aus dem Jahre 2011 wurde durch das Revisionsgericht 2013 aufgehoben, die Sache also zurück an die Tatsacheninstanz zurückverwiesen. Der Prozess wird demnach fortgeführt, aber der Angeklagte ist nicht da. Was passiert? Was in jedem Land auch passiert. Der Angeklagte wird gesucht, wenn er zum Prozess nicht erscheint.
So einfach ist es nicht. Die Bundesregierung, nein, das Bundeskriminalamt hat diese Red Notice von Interpol ja auch bekommen und geprüft und hat festgestellt, nein, wir gehen nicht vor gegen Herrn Akhandle. Herr Collado Seidel vom Pen-Zentrum in Deutschland, also der Schriftstellervertretung, erleben Sie das öfter, dass unliebsame Schriftsteller oder Essayisten mit scheinbar ganz normalen, also eben nicht politischen Fahndungsgründen verfolgt werden?
Das erleben wir leider allzu oft. Also da führt die Türkei letztlich das Ranking an verfolgten Autoren, an verfolgten Schriftstellern weltweit an. Deutlich noch vor China mit weit über 150 verfolgten Journalisten und Schriftstellern. Das ist einmalig. Das hat es in der Geschichte des PEN International noch nicht gegeben.
Und dass dabei auch Interpol eingesetzt wird, ist dieser internationale Polizeidachverein missbrauchsanfällig?
Das scheint ganz offensichtlich zu sein. Also sicherlich basiert diese Systematik von Interpol darauf, dass wir funktionierenden Rechtsstaat haben und dass natürlich nur solche Fälle auch kommuniziert werden, die tatsächlich stichhaltig sind. Und das scheint ganz offensichtlich, denken wir doch zurück, nach dem Putsch in der Türkei, als wohl offenbar 60.000 Meldungen an Interpol gegangen sind seitens der türkischen Behörden und Interpol zunächst einmal die Türkei ausgeschlossen hat von diesem Pool aufgrund dieser Menge. Es konnte nicht einmal mehr bewältigt werden. Also das sind Dimensionen, die ja letztlich meines Empfindens nach mit einem funktionierenden Rechtsstaat nicht in Einklang zu bringen sind.
Der Deutsche Journalistenverband hat aus dem Fall Duan Akhandle die Lehre gezogen, seine Mitglieder vor Auslandsreisen zu warnen. DJV-Sprecher Hendrik Zörner hat uns vor der Sendung dies hier gesagt.
Wir haben unseren Mitgliedern, aber eben allen Journalisten, die kritisch über die Türkei berichten, empfohlen, vor einer Auslandsreise einen Antrag auf Selbstauskunft beim Bundeskriminalamt zu stellen, um zu erfahren, ob ihnen möglicherweise bei der Einreise in ein anderes europäisches Land das Gleiche droht wie dem Kollegen aus Köln, dem Schriftsteller, deutscher Staatsbürger, der verhaftet worden ist, weil er mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Wir erleben seit nunmehr anderthalb Jahren etwa, dass seitens der Türkei, seitens des türkischen Präsidenten Erdogan die Pressefreiheit abgeschafft worden ist, dass die Grundrechte permanent eingeschränkt werden, die Grundrechte aller Menschen, aller Bürger in der Türkei. Und dass Journalisten verhaftet werden. Die Türkei ist mit inzwischen über 170 inhaftierten Journalisten, der größte Journalistenknast weltweit. Das muss man sich vorstellen. Das Land liegt an der Peripherie Europas. Das ist eine Entwicklung, die macht uns größte Sorgen. Und wir sehen also, dass der Arm von Herrn Erdogan offensichtlich bis nach Europa hineinreicht.
Hendrik Zörner, der DJV-Sprecher. Carlos Collado Seidel, Historiker und Autor und Generalsekretär des Deutschen PEN-Zentrums. Sie vertreten die Schriftsteller, also auch Herrn Akhandle, aber eben auch alle anderen, die womöglich gefährdet sind, etwas Ähnliches zu erleben wie Duan Akhandle. Wie reagieren Sie, wie reagiert das PEN-Zentrum auf den Fall Akhandle? Auch mit einer Art Reisewarnung?
Eine Reisewarnung sprechen wir nicht aus. Das ist ja letztlich auch nicht unsere Aufgabe, eine Reisewarnung auszusprechen. Gleichzeitig ist natürlich leider richtig und wichtig, diese Reisewarnung, die ausgesprochen worden ist, weil eben jeder, der kritisch über die Türkei oder kritisch über das Regime oder kritisch über die Verfahren, die gegen Journalisten und Schriftsteller laufen, die berichten, dass diejenigen ja in Gefahr sein können, wenn sie nicht nur in die Türkei, sondern in ein anderes Land reisen, inhaftiert zu werden. Und entsprechend müssen leider auch wir, die wir doch kritisch in der Öffentlichkeit auftreten und eben für unsere Kollegen, man darf auch nicht vergessen, dass Duan Akhandle unser Mitglied ist, unser PEN-Mitglied ist, für den wir uns ja auch einsetzen wollen und wir verpflichtet sind, es zu tun. Also wir werden uns natürlich auch sehr gut überlegen und möglicherweise werden wir auch eine Selbstauskunft einholen, um zu sehen, ob wir bei unserer nächsten dienstlichen oder vielleicht auch privaten Auslandsreise ja etwas zu befürchten haben.
Carlos Collado Seidel, Sie haben sich mit Ihrer Rede eben prädestiniert für einen Red Notice bei Interpol, glaube ich. Recht herzlichen Dank an den Generalsekretär des Deutschen PEN-Zentrums. Wenn Interpol klopft, Erdogans langer Arm in Europa, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus dem Brief aus Istanbul, einer Rubrik im Feuilleton der FAZ von vergangener Woche. Dort schreibt Bülent Mumay über die Erfahrungen der Türken in der Zeit der Militärdiktatur in den 80er Jahren. Das ist die Zeit, die auch Doğan Arkanlı im Militärgefängnis in Istanbul verbracht hatte.
Die bitterste Erfahrung der Türkei vor dem Putschversuch vom 15. Juli war der 12. September 1980. Damals nahm die Armee politische Instabilität und Straßenkämpfe zum Anlass, um die Macht an sich zu reißen. Auf Befehl Kenan Evrens, Generalstabschef und Chef der Junta, wurden politische Parteien verboten und die politische Führungsriege in ein Militärlager am Meer gesperrt. Insgesamt 650.000 Personen wurden in Gewahrsam genommen. 517 wurden zum Tode verurteilt und 50 hingerichtet. Die gesamte Gesellschaft war betroffen. Am meisten zu leiden hatten vermutlich aber die politischen Gefangenen. Zehntausende Häftlinge wurden damals schwer gefoltert. 171 überlebten die Folter nicht. Die Frauen und Männer, die sie überlebten, verließen das Gefängnis mit schweren körperlichen Schäden und psychischen Traumata. Besonders die Gefängnisse von Diyarbakir und Metris in Istanbul waren für ihre Folterpraxis berüchtigt. Zu ihren Methoden gehörten Bastonade, Hundeattacken, das Einflößen von Fäkalien, das Penetrieren des Afters mit einem Schlagstock und die Verabreichung von Stromschlägen im Genitalbereich. Oftmals wurden die politischen Gefangenen während der Folter mit Musik beschallt. Meistens war es ein bestimmtes Lied, das der Junta-Chef Evren persönlich in Auftrag gegeben hatte. Türkiyem, Türkiyem, cennetim, benim eşsiz milletim. Türkiyem, Türkiyem, cennetim, benim eşsiz milletim.
Und die Sängerin trat für diesen Anlass dann in einem langen roten Kleid mit türkischem Halbmond auf. Wir werden noch von diesem Lied hören. Die internationale Polizeibehörde Interpol war es, die die Verhaftung von Doğan Arkanlı in Granada veranlasst hat, auf Betreiben der Türkei. Wenn es sich dabei, wie nicht nur der deutsche Außenminister meint, um eine Form der politischen Verfolgung handelt, die sich das Deckmäntelchen der Verfolgung von Kriminellen übergeworfen hat, dann hat Interpol versagt. Interpol müsse reformiert werden, fordern jetzt deutsche Politiker. Ob das nötig ist, ob das geht und wie das gehen könnte, davon hören wir gleich. Jetzt erst einmal eine kurze Zusammenfassung zum Fall Arkanlı und dem Vorgehen von Interpol in dieser Sache von Andreas Horchler.
Die spanischen Behörden erhielten von Interpol keinen Haft- oder Suchbefehl, sondern eine sogenannte Red Notice, ein Dringlichkeitsersuchen der Türkei. Dabei bitten Staaten, in diesem Fall eben die Türkei, eine Person zu finden und sie festzunehmen. Spanien hat 40 Tage Zeit, über Arkanlıs Auslieferung zu entscheiden. Interpol verweist darauf, dass die Länder selbst entscheiden, wie sie mit einer solchen Aufforderung umgehen. Von der Festnahme bis zur Auslieferung liegt die Regie im Fall Arkanlı also in den Händen der spanischen Behörden, die den Schriftsteller aus Köln nach einer deutschen Intervention wieder auf freien Fuß gesetzt hatten. Analog zur Red Notice gibt es übrigens auch andere Farben, etwa wenn es um vermisste Personen geht, dann gibt es eine gelbe Yellow Notice. Interpol wurde 1923 als internationale kriminalpolizeiliche Organisation gegründet, um die Zusammenarbeit der Polizei von einzelnen Staaten zu organisieren und zu stärken. Inzwischen ist die internationale Polizeibehörde nach den Vereinten Nationen die zweitgrößte zwischenstaatliche Organisation der Welt mit 190 Mitgliedstaaten. Der Chinese Meng Hongwei ist derzeit Interpol-Präsident. In der Interpol-Prioritätenliste geht es nicht um diese Red Notices, sondern um Informationsaustausch, Technik, Prävention, internationale Sicherheitsarchitektur, also um die großen globalen Themen der Polizeiorganisation. Die auch im Fall Arkanlı ausgesprochene Red Notice ist nach Interpol-Auskunft trotzdem wichtig, weil sie Kriminalfälle international sichtbar macht, das Reisen für Betroffene erschwert und den Austausch von Informationen über Grenzen hinweg erleichtert. Jetzt sitzt der Autor erst einmal in Spanien fest und muss sich einmal die Woche bei der spanischen Polizei melden. Jörg Radek, der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft GdP, sagte in der ARD, er sehe keinen Reformbedarf bei Interpol. Die internationale Polizeibehörde könne nichts ausrichten, wenn eine Person zur Fahndung ausgeschrieben werde, die nach allgemeingültigen Grundsätzen nicht auf eine Fahndungsliste gehöre. Verantwortlich zu machen seien die ausführenden Behörden, also die Polizei in der Türkei und in Spanien. Nicht Interpol, sondern eher die türkische Regierung hätten den bürokratischen Prozess missbraucht.
Aber Interpol hat sich missbrauchen lassen. Und wie das geht, darüber reden wir jetzt mit Lena Kampf, freie Autorin für Print und Radio, derzeit im Studio Brüssel und deshalb unsere Gesprächspartnerin jetzt, weil sie eine der wenigen ist, unter meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv um Interpol gekümmert haben. Guten Tag, Frau Kampf.
Hallo, schönen guten Abend.
Sie waren in Lyon und haben sich angeschaut, wie Interpol arbeitet. Nach dem, was wir gerade von Andreas Hörchler gehört haben, zweitgrößte internationale Organisation nach der UNO, vermuten wir jetzt so einen gewaltigen Komplex, mindestens in Lyon, wie das Pentagon. Was findet man dort wirklich?
Also die Zentrale von Interpol in Lyon ist schon beeindruckend. Das ist so ein gläserner Bau an den Ufern der Rhone. Im Eingangsbereich ist ein Mosaik auf dem Boden mit dem Logo von Interpol, ganz wie in der Zentrale des amerikanischen Geheimdienstes CIA in Langley. Das ist ja sehr bekannt ist aus Filmen. Allerdings ist Interpol viel kleiner. Also da arbeiten in Lyon lediglich 700 Mitarbeiter und das ist für eine weltweite Organisation also ja sehr wenig.
Also so groß ist es nicht. Interpol wird immer gerne als die internationale Polizeibehörde betitelt und der UNO-Vergleich legt das ja auch nahe. Aber das ist dieser Laden in Lyon gar nicht. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich Interpol als Verein nach französischem Recht. Was heißt das?
Also anders als es beim Klang dieses Namens ja vermutet werden kann, fahndet Interpol selbst nicht. Interpol hatte auch keine eigenen Ermittler, Interpol nimmt auch niemanden fest, sondern Interpol koordiniert eigentlich nur verschiedene Polizeibehörden weltweit. Es agiert damit als Mittler zwischen Polizeien, die bilateral möglicherweise gar nicht zusammenarbeiten würden, also fördert den Austausch seiner Mitglieder. Es ist selbst aber keine Behörde, es hat also keine Exekutivkompetenzen. Mhm.
Also die haben gar keinen Leute, die vor Ort sind und jetzt irgendwas überprüfen könnten, wenn sie jetzt so eine Red Notice von der Türkei bekommen?
Nee, also eine Prüfung findet in Lyon durchaus statt. Das ist allerdings eine sehr oberflächliche Prüfung, denn Interpol hat keine staatsanwaltliche Kompetenz. Es ist keine Staatsanwaltschaft. Es kann die Vorwürfe in der Substanz nicht überprüfen, sondern muss sich auf das, muss sozusagen mit dem umgehen, was die Mitgliedstaaten da liefern.
Ein Verein hat Mitglieder. Ist eines der Vereinsmitglieder, das da Einfluss nehmen könnte von Interpol, dann die Bundesregierung?
Ja, also Deutschland ist Mitgliedstaat bei Interpol, eins von 190 Ländern. Und das Bundeskriminalamt agiert als nationale Kontaktbehörde, also als nationales Büro von Interpol in Deutschland. Darüber läuft jegliche Kommunikation mit der Zentrale in Lyon und den anderen Mitgliedspolizeien. Und Deutschland hat natürlich wie in vielen internationalen Organisationen eine wichtige Stimme, aber die Mitglieder sind alle gleichberechtigt.
Nun ist Doğan Akanlı aufgrund einer Interpol-Fahndung verhaftet worden. Wir haben gelernt, es war eine sogenannte Red Notice. Musste die spanische Polizei wegen dieser Red Notice nun letztlich aktiv werden?
Nein, sie hätte nicht aktiv werden müssen. Eine sogenannte Red Notice oder Roteck-Fahndung auf Deutsch ist lediglich ein Aufruf an die anderen Mitgliedstaaten, die zur Fahndung ausgeschriebene Person festzunehmen, wenn sie beispielsweise bei der Einreise an einem Flughafen kontrolliert wird.
Roteck heißt das, weil die an die Akte eine rote Ecke machen.
Also Interpol hat verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten eben und die haben verschiedene Farben. Und dieser Aufruf zur Festnahme hat halt ist halt rot. Deswegen heißt es Roteckfahndung. Okay. Die sind nicht bindend. Also jedes Mitgliedsland entscheidet selbst, was es mit diesem Aufruf zur Festnahme macht. Und auch das BKA hat ja diese Roteckfahndung nach Akande erhalten, hat aber selbst Bedenken gehabt. Also beim BKA findet dann nochmal eine Prüfung statt. Dort haben die deutschen Behörden Bedenken gehabt und ihn eben in Deutschland nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Unabhängig davon, dass sie Akande als deutschen Staatsbürger ohnehin nicht hätten ausliefern können in die Türkei.
Aber die Bundesregierung hat gesagt, sie habe nicht gewusst, dass Doğan Akanlı im Ausland Verhaftung droht. Das hätte sie aber wissen müssen, denn das BKA hat ja, wie Sie sagten, diese Red Notices auch bekommen.
Allerdings, also genau weil jedes Mitgliedsland selbst entscheidet, wie es mit einer Interpol-Fahndung verfährt, läuft jemand, der in einem Land sicher ist, trotzdem Gefahr, in jedem anderen Land möglicherweise verhaftet zu werden. Und das ist vielen Betroffenen halt überhaupt nicht klar. Also sie können das auch nicht bei Interpol anfragen, wo sie jetzt genau zur Fahndung ausgeschrieben sind. viele der Betroffenen, die ich gesprochen habe, also Betroffene meine ich unschuldig Verfolgte, die ich während meiner Recherchen gesprochen habe, lassen sich vor jeder Auslandsreise durch ihre Anwälte klären, ob gegen sie in ihrem Zielland gefahndet wird. Und meiner Meinung nach hätten die deutschen Behörden Herrn Akande darüber aufklären sollen. Sie haben das aber offenbar nicht für nötig gehalten, ihn da zu warnen.
Nun hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ziemlich deutlich gesagt, dass im Fall Akande er von politisch motivierter Verfolgung ausgeht. Was ist, wenn Interpol eine Fahndung als politisch motiviert erkennt?
Also in der Verfassung, die Interpol sich selbst gegeben hat, heißt es, dass Interpol in Fällen politischer Verfolgung nicht tätig werden darf. Und bei Interpol in der Zentrale findet eben eine recht oberflächliche Prüfung statt. Und wenn dort ein Verstoß gegen diese Verfassung festgestellt wird, dann warnt Lyon seine Mitgliedsländer. Es schickt dann eine Nachricht an alle Polizei mit dem Hinweis, Leute, wir haben hier bei dieser Fahndung festgestellt, dass sie nicht den Interpol-Standards entspricht und bittet die Mitgliedsländer, diese zu löschen. Allerdings ist hier wieder das Problem, dass die Länder dem nicht Folge leisten müssen. Sie können sich auch gegen die Warnung Interpols entscheiden, trotzdem weiter zu fahnden und festzunehmen.
Was Sie jetzt erzählen, heißt doch eigentlich, wenn ich da einen Strich drunter ziehe, dieses Ding Interpol, dieser Verein in Lyon, ist wunderbar zu missbrauchen von Despoten. Niemand kann sicher sein, selbst wenn Interpol eine Fahndung als ungerechtfertigt erkennt, kann man deswegen verhaftet werden irgendwo auf dieser Welt.
Genau, also der Akande ist kein Einzelfall. Der Missbrauch von Interpols Fahndungssystem findet, zumindest nach meinen Recherchen, viel häufiger statt, als Interpol zugeben mag. Und bei Weitem nicht nur durch die Türkei, also auch Russland, Bahrain, Ägypten. Da aus diesen Ländern sind mir Fälle bekannt, in denen politische Dissidenten im Ausland per Interpol eben mit fadenscheinigsten Begründungen gesucht werden. Und meistens eben mit genau der Masche, also wie sie jetzt bei Akande angewendet wurde. Da schreibt natürlich die Polizei nicht rein, dass man da einen politischen Dissidenten sucht, sondern man wirft ihm ein vergleichbar normales Delikt vor. Also zumindest keine politische Straftat, bei der dann Interpol in Lyon wieder hellhörig werden würde.
Das System Interpol und wie schön man es missbrauchen kann, wurde uns erklärt von Lena Kampf, freie Autorin und für Print und Radio derzeit im Studio Brüssel. Recht herzlichen Dank. Wenn Interpol klopft, Erdogans langer Arm in Europa, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Brief aus Istanbul von FAZ-Autor Bülent Mumay über die Erfahrungen der Türken in der Zeit der Militärdiktatur, über die Folgen der Folter zur Musik.
Türkiyem, Türkiyem, cennetim, benim eşsiz milletim. Türkiyem, Türkiyem, cennetim, benim eşsiz milletim.
Einer der Häftlinge, der damals mit dem Lied »Meine Türkei, mein Paradies« beschallt wurde, während er die Hölle durchlitt, reagierte später auf eine sehr interessante Weise. Cem Yılmaz saß 3 Jahre in der Haftanstalt Metris als politischer Gefangener und gründete nach seiner Freilassung ein kleines Musiklabel. Eines Tages wurde ihm eine andere Firma, die kurz vor der Pleite stand, zum Verkauf angeboten, inklusive der Musikrechte, die das Label besaß. Als Yılmaz unter den Titeln auch »Meine Türkei, mein Paradies« entdeckte, erschrak er zunächst, kaufte dann aber die Firma zusammen mit den Rechten an dem Titel auf, um sich an der Junta zu rächen. Von der späten, bitteren Freude berichtete er wie folgt. »Dieses Lied anzuhören war mir unerträglich. Wenn ich im Gefängnis geschlagen oder gefoltert wurde, lief immer dieser Titel. Ich habe ihn gekauft, damit ihn nie wieder jemand spielen kann. Ohne meine Erlaubnis darf niemand diesen Titel je wieder auflegen. Damit habe ich den Folterern eines ihrer Instrumente aus der Hand genommen.«
Der Kölner Schriftsteller Duan Akande ist am Samstag in einem Hotel in Granada von einem Einsatzkommando der spanischen Polizei festgenommen worden, im Auftrag von Interpol. So viel ist bekannt, das haben wir berichtet. Der internationale Polizeizusammenschluss Interpol, ein Verein mit Sitz in Lyon, hatte eine sogenannte Red Notice ausgestellt, auf Ersuchen der Türkei. Einen Tag später hat ein Richter in Madrid, also jetzt am Sonntag, Duan Akande wieder auf freien Fuß gesetzt, allerdings mit der Auflage, sich weiter in Spanien aufzuhalten und sich einmal wöchentlich beim Gericht zu melden. Wir haben Duan Akande auf dem Handy in Madrid erreicht. Guten Tag, Herr Akande.
Guten Tag.
Sie waren im Urlaub in Granada, also eine rein private Reise oder irgendetwas Offizielles?
Nein, eine private Reise meiner Frau. Ich wollte mir seinen 50. Geburtstag in Spanien zu feiern. Deshalb waren wir in Granada.
Woher wusste die türkische Justiz dann, wenn das eine ganz private Reise war, wann genau Sie in Spanien waren, in Granada und auch noch in welchem Hotel genau?
Das weiß ich nicht und ich kann, glaube ich, nie erfahren, wie Sie erfahren haben, wo ich bin. Oder wahrscheinlich, also die Leute interpretieren, woher die spanische Polizei meine Aufenthalte wissen, durch die, glaube ich, die Hotelgäste, die alle, glaube ich, von der Polizei kontrolliert.
Also registriert werden.
Daher vielleicht, es gibt eine Filter, wenn jemand international gesucht wird, vielleicht daher kommt. Das weiß ich nicht.
Aber Sie wussten genau vor Ihrer Reise nicht, dass Sie international gesucht werden, oder?
Ich wusste, dass die Türkei über mich einen Haftbefehl erlassen hat, aber ich wusste nicht, dass sie mich durch die Interpol gesucht haben. Das wusste ich nicht.
Gab es?
Ich wusste nur, dass es einen Haftbefehl gibt
in der Türkei. Darf ich mal persönlich werden? Sie haben jahrelang in der Türkei im Gefängnis gesessen, in den 80er Jahren, als dort noch Militärdiktatur war. Jetzt in Spanien wieder im Gefängnis, auch wegen eines türkischen Haftbefehls. Ja. Hat das die Erinnerung an die türkische Militärdiktatur der 80er Jahre und Ihre Zeit im Militärgefängnis wieder hochgeholt?
Ja, das ist leider wieder recht wie eine Art Traumatisierung war. Vielleicht deshalb, weil ich nie mir vorgestellt habe oder vorstellen konnte, dass ich in einem Land in Europa auch in einer Zelle landen könnte. Das hat mich wirklich betroffen, muss ich sagen. Und ich habe sogar etwas sehr übel genommen und diese Situation, dass sie mich mit der Handschelle gefühlt haben, das war wirklich für mich nicht so eine tolle Erfahrung, weil die Europa war für mich bedeutete, dass ich in Sicherheit bin und plötzlich sozusagen wie ein Verbrecher behandelt wurde, hat mir nicht so gut getan.
Das glaube ich. Was macht Sie eigentlich für das Erdogan-Regime so gefährlich, dass man Sie jetzt bis nach Spanien verfolgt? Dass Sie über den Völkermord an den Armeniern geschrieben haben?
Ja, das verstehe ich auch nicht, also diese Verfolgung. Also im Grunde, warum die Türkei mich als so eine Feinde wahrnimmt, kann ich auch nicht richtig nachvollziehen. Also wenn die Türkei wirklich ein demokratisches Land sein möchte, da war meine Idee oder Angebot, dass man mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen müssen und das ist kein feindlicher Akt, sondern ein Angebot für den Demokratisierungsprozess. Und in Spanien wissen wir, vom Faschismus in ein demokratisches Land zu verwandeln. Und bessere Beispiel ist ja Deutschland, wie sie mit der NS-Vergangenheit umgegangen ist. Und das hat Deutschland auch viel gebracht. Und meine Auseinandersetzung mit dem Genozid an den Armeniern oder über die Rechte der kurdischen Frage kann die Türkei nur helfen, nicht schaden. Meiner Meinung nach. Und sie müssen mich nicht unbedingt lebenslänglich verfolgen und vielleicht versuchen zuzuhören und dass ich nicht in eine feindliche sozusagen Bewegung schaffen will, sondern helfen will, dass das Land endlich ein demokratisches Land sein soll. In der Zukunft.
Ich habe trotzdem noch eine persönliche Frage. Sie stammen aus der Türkei, sind aber deutscher Staatsbürger. Haben Sie auch noch einen türkischen Pass?
Nein, ich bin 1998 ausgebürgert, gegen meinen Willen. Also sie haben mich rausgeschmissen sozusagen oder grob gesagt.
Also Sie haben Sie ausgebürgert 1998 und verfolgen Sie dann heute trotzdem noch? Das heißt, was Ihnen geschehen ist, könnte auch jedem anderen Deutschen passieren, der kritisch über die Türkei schreibt. Ist das das, was Erdogan uns sagen will mit Ihrer Verhaftung?
Es geschieht ja sowieso, wie der Fall Deniz Yücel ist ja sozusagen ein sehr deutliches Signal von der türkischen Seite, dass sie internationale Regeln nicht berücksichtigen wollen. Und wenn der Staatspräsident über eine Gefangene ein Journalist, der nicht einmal offiziell angeklagt wurde, sagte, solange ich an der Macht bin, kann er niemals wieder nach Deutschland zurückfliegen, heißt das, das hatte alle Grenze verloren. Der türkische Staatspräsident, der eigentlich nicht wie ein Staatspräsident redet, sondern wie ein Despot, der seine eigenen Gesetze auch mit den Füßen zugetreten hat. Deshalb, dass die Bedrohung ist keine persönliche Sache, das ist eine politische Sache ist. Ich bin getroffen, aber kann jede deutsche kritische Stimme auch diese willkürliche Handlung der Türkei auch betroffen?
Der Kölner Schriftsteller Doğan Akanlı, den wir in Madrid erreicht haben, mit einem Hinweis auf das Schicksal von Deniz Yücel, über den wir hier auch schon berichtet haben, der aus Hessen stammt und in Istanbul im Gefängnis sitzt. Recht herzlichen Dank nach Madrid und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank auch.
37 Jahre sind seit dem Putsch und dem Lied von damals vergangen. Doch manches, was unter der derzeitigen Regierung geschieht, die einst mit dem Versprechen warb, die Putschisten von 1980 vor Gericht zu stellen, steht kaum hinter den Zeiten von »Meine Türkei, mein Paradies« zurück. Manche Praktiken des erfolgreichen Putsches von damals werden von unserer Regierung, die den Putsch vom 12. Juli vereitelte, angewandt. Zwei Wissenschaftlerinnen gehören zu den Zehntausenden, die per Dekret ihre Arbeit verloren haben, obwohl sie nichts mit dem Putschversuch zu tun haben. Sie protestierten tagelang gegen ihre Entlassung, doch der Staat ging nicht darauf ein. Die beiden traten deshalb in einen öffentlichen Hungerstreik, wurden dafür bestraft und ins Gefängnis gesteckt. Ihr Hungerstreik dauert mittlerweile mehr als 5 Monate an. Wer aus Solidarität mit ihnen auf die Straße geht, wird brutal in Gewahrsam genommen.
Unser letzter Ausschnitt aus dem Brief aus Istanbul von Bülent Mumay. Wenn Interpol klopft, Erdogans langer Arm in Europa. Der Tag in HR2 Kultur. Als ich vorhin Doğan Akanlı fragte, ob er wisse, woher die spanische Polizei so genau wusste, wann und wo er Urlaub machte, hatte ich zugegeben einen Hintergedanken, einen allerdings, der sich förmlich aufdrängt, nämlich, dass die Informationen vom türkischen Geheimdienst kamen. Das würde bedeuten, der ausgebürgerte türkischstämmige und inzwischen deutsche Schriftsteller wird in Köln von türkischen Diensten oder von Zuträgern türkischer Dienste bespitzelt. Das wäre nichts Neues, denn der türkische Geheimdienst fällt schon mal auf in Deutschland, was deutsche Politiker bisweilen stört, bisweilen aufregt, bisweilen aber wohl auch eher kalt lässt. Sabine Müller aus Berlin.
Wenn Vertreter der Bundesregierung nach den Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland gefragt werden, dann sind die Antworten immer betont bestimmt. Egal, ob bei Innenminister Thomas de Maizière vor einigen Monaten:
Wir dulden keine Spionage von keinem Geheimdienst auf deutschem Boden, auch nicht von der Türkei.
Oder bei Kanzlerin Angela Merkel vor einer Woche:
Wir werden uns natürlich auch allen widersetzen, wo Menschen hier bespitzelt werden oder verfolgt werden oder beobachtet werden.
Aber macht der türkische Geheimdienst mit nicht einfach seinen Job, wenn er in Deutschland Auslandsaufklärung betreibt? Das wurde de Maizière im Frühjahr gefragt, als gerade bekannt geworden war, dass der MIT dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit 300 Verdächtigen übergeben hatte, darunter auch 2 Bundestagsabgeordnete. De Maizières Antwort:
Auslandsaufklärung durch Dienste ist okay. Es ist auch so, dass jeder Staat uns gegenüber mitteilen muss, so und so viele Mitarbeiter in der Botschaft arbeiten für den Dienst. Dann gibt es eine offizielle Kooperation. Aber hinter unserem Rücken mit Mitarbeitern, die nicht registriert sind, hier Spionage zu machen, das geht nicht.
Wie viele Spione des türkischen Geheimdienstes in Deutschland aktiv sind, ist unklar. In Medienberichten war mal von 6.000 die Rede, aber das erscheint deutschen Sicherheitskreisen viel zu hoch. Da seien wohl alle kleinen Informanten mitgezählt worden. Wahrscheinlicher sind ein paar hundert tatsächliche Spione. Aber egal wie viele es sind, sie machen Deutschlands obersten Verfassungsschützer große Sorgen. Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen erklärte vor kurzem, die Türkei werde spätestens seit dem Putschversuch im vergangenen Jahr nicht nur als Partner, sondern mit Blick auf Operationen in Deutschland auch als Gegner betrachtet. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht ist der türkische Geheimdienst zum ersten Mal gesondert erwähnt. Unter anderem heißt es, man müsse davon ausgehen, dass der MIT seine Aktivitäten zur Aufklärung und Verfolgung von angeblichen Unterstützern des angeblichen Putschistenführers Gülen intensiviert habe. Maaßen warf den türkischen Nachrichtendienstlern vor, sich teilweise statuswidrig zu verhalten. Laut Medienberichten versuchte der MIT zuletzt unter anderem Spitzel in den Verfassungsschutz einzuschleusen. Was also tun? Immer mal wieder leitet der Generalbundesanwalt Ermittlungen gegen Verdächtige ein. Doch die linke Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen ist unzufrieden.
Die Ermittlungen sind immer sehr schleppend angelaufen, viel zu spät. Und deshalb sind ja auch viele Imame dann fahnenflüchtig gewesen. Die waren ja schon in der Türkei, als die Generalbundesanwaltschaft dann die Haftbefehle ausgesprochen hat.
Schon mehrfach wurden Gerichtsverfahren eingestellt. Ein fatales Signal, meint Dadelen, eine Ermutigung für die türkische Regierung, weiter zu spitzeln. Deutsche Sicherheitskreise sagen unter der Hand, sie hätten wenig Interesse daran, solche Fälle öffentlich vor Gericht zu verhandeln. Denn dann muss die Bundesregierung Informationen preisgeben, die sie lieber für sich behalten würde, muss erklären, wie viel oder wie wenig sie über türkische Spionage in Deutschland weiß. Wie viele Menschen die türkischen Agenten bespitzeln, das kann niemand sagen. Kanzlerin Angela Merkel appellierte vergangene Woche jedenfalls:
Ich will auch jeden ermutigen, der sich nicht sicher fühlt, sich bei den zuständigen Behörden dazu melden.
Vereinzelt wird jetzt gefragt, ob türkische Agenten in Deutschland vielleicht auch im Fall des Schriftstellers Doğan Akanlı involviert waren, eventuell Informationen weitergaben, die seine Festnahme in Spanien ermöglichten. Aus Sicherheitskreisen heißt es, man habe keine Hinweise darauf. Das Ganze wird verbunden mit der Warnung, jetzt bloß nicht hinter allem und jedem den türkischen Geheimdienst zu vermuten. Mit solchen Spekulationen mache man ihn nämlich stärker, als er tatsächlich sei, und steigere nur die Ängste der türkischen Mitbürger in Deutschland.
Die womöglich aber berechtigt sind. Sabine Müller war das aus Berlin. Es soll nicht sein, es darf nicht sein, dass innertürkische Konflikte in Deutschland ausgetragen werden, so tönten unsere Politiker, als es während des türkischen Referendumswahlkampfes um Auftritte von AKP-Ministern und Erdogan in Deutschland ging. Aber natürlich wurden innertürkische Konflikte schon immer auch in Deutschland ausgetragen, ob es um die rechte Prügeltruppe der Grauen Wölfe ging oder um die sogenannte Kurdenfrage. Und es wurden immer auch gleich deutsche Journalisten mitverfolgt, die kritisch berichtet haben. Jetzt aber bewegen wir uns auf eine neue Dimension der Auseinandersetzung zu. Jetzt muss schon der deutsche Außenminister berichten, dass nicht nur er, sondern auch seine Familie Angriffen ausgesetzt sind.
Die Art und Weise, wie Herr Erdogan das macht, da fühlen sich einige in Deutschland offensichtlich motiviert und versuchen dann auch, meine Frau zu bedrängen und zu belästigen. Das finde ich natürlich ein schlimmes Ergebnis. Auf der anderen Seite, das kennen wir ja, wenn sozusagen die Spitze eines Staates anfängt, derartig gegenüber Personen vorzugehen, da gibt es leider Leute, die meinen, sie hätten das Recht, jetzt auch noch persönliche Bedrängnisse zu organisieren. Das ist leider bei mir in der Familie passiert.
Sigmar Gabriel, der deutsche Außenminister, immerhin. Inzwischen scheint der türkische Geheimdienst ein Spitzelsystem in Deutschland errichtet zu haben, das bisweilen auch die Bundesanwaltschaft, wir haben es gehört, auf den Plan ruft. Dann werden ein paar türkische Geheimdienstmitarbeiter schon mal vor Gericht gezerrt oder sie reisen aus, bevor da überhaupt was anfängt. Die berühmte Spitze des Eisbergs, wenn überhaupt. Was aber im Hintergrund geschieht, ist eine Vergiftung der Atmosphäre. Die Drohungen gegen Sigmar Gabriels Familie sind auch eine Eisbergspitze. Darunter die Situation in der deutsch-türkischen Community. Erkan Arikan, Leiter der Türkei-Redaktion bei Cosmo unter dem Dach des WDR in Köln. Guten Tag dorthin.
Grüße nach Frankfurt.
Ist das ein System von Bedrohung und Angst auf der einen, von Allmachtfantasien, bei denen die bedrohen auf der anderen Seite, was solche Auswüchse zeitigt, wie die eben gehörten persönlichen Drohungen gegen Gabriels Familie?
Ja, in der Tat. Also es nimmt mittlerweile Ausmaße an, die man sich kaum in der Vergangenheit hätte vorstellen können. Erdogan schafft es, die Menschen hier noch weiter zu polarisieren. Er schafft es, die Menschen hier in eine regelrechte Ecke zu drängen, sie dazu zu nötigen, Sachen zu sagen, zu machen und durchzuführen, die nicht dem Rechtsstaatsprinzip unseres Landes hier in Deutschland recht sind eigentlich.
Wie kommt das Freund-Feind-Denken in der schon angesprochenen deutsch-türkischen Community an? Was bedeutet das im Alltag? Was passiert da?
Also wir erleben, bei mir in der Redaktion bekomme ich ständig Nachrichten, ich kriege Mails, anonym teilweise, die sagen, unser Gemüsehändler hat uns als Mitglied der Gülen-Bewegung denunziert. Wir haben jetzt Angst, in die Türkei auszureisen, beziehungsweise Urlaub zu machen. Wir bekommen Nachrichten, dass sogar Familienmitglieder sich untereinander denunzieren. Und wir erleben es immer mehr, dass der türkische Staat tatsächlich Menschen, Bürger, ganz normale Bürger hier, sei es in Moscheen, sei es in Cafés oder in anderen Einrichtungen, Bürger ansprechen, türkischstämmige Bürger ansprechen und sie regelrecht zur Spionage anstiften bzw. zum Denunziantentum anstiften. Das hat meiner Meinung nach regelrechte Stasi-Methoden.
Wer spricht da an? Also er spricht ganz normale Bürger an, haben Sie eben gesagt, Gläubige, die in die Moschee kommen. Das war ja schon mal der Fall. Da waren es Imame, die dann rechtzeitig ausgereist sind, bevor die Bundesanwaltschaft kam. Ist das so? Ist das über DITIB zum Beispiel auch organisiert? Kann man sowas sagen?
Es wäre jetzt, ich würde mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, die DITIB ist jetzt bestrebt, Denunzianten heranzuzüchten oder sie für ihre eigenen Zwecke zu gewinnen. Es müssen nicht unbedingt die DITIB sein. Es sind meistens auch Organisationen, die oder Vereine, die sehr AKP-nahe sind. Und die sind auf jeden Fall bemüht, Menschen ausfindig zu machen, die der Gülen-Bewegung angehören, die vielleicht auch Kurden sind, die vielleicht Aleviten sind. Und man versucht jetzt, alle mundtot zu machen, die in irgendeiner Weise Kritik gegenüber Erdogan und der AKP geäußert haben und in Zukunft auch weiter äußern.
Was Sie erzählen, hört sich jetzt nicht nach einer Art Stimmungskrieg an. Also es ist nicht so, dass eine Stimmungslage aus der Türkei nach Deutschland transportiert wurde, schwappt, würde man üblicherweise sagen. Es hört sich gesteuert an.
In meiner Meinung nach ist das auch absolut hier gesteuert, denn vieles, was hier in Deutschland eigentlich passiert, interessiert die Menschen in der Türkei eigentlich überhaupt gar nicht. Auch die Tatsache, dass der türkischstämmige Schriftsteller Doğan Akanlı jetzt in Spanien festgenommen wurde, ist in den türkischen Medien überhaupt nicht an der Tagesordnung gewesen. Die haben das überhaupt gar nicht mitbekommen, vielleicht als Randnotiz. Und aus dem Grunde würde ich sagen, vieles, was wir hier mitbekommen, ist allein ein hausgemachtes Problem, was wir uns in irgendeiner Weise irgendwann hierher geholt haben.
Das heißt, es würde dann gehen um eine Destabilisierung Deutschlands oder des Rests Europas?
Oh, das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Ich würde eher sagen, das ist eine Destabilisierung der türkischen Community in Deutschland und eventuell sogar in anderen europäischen Ländern. Man versucht, die Länder mürbe zu machen, die Erdogan kritisch sind. Mhm. Und man versucht, die Community hier wieder auf Erdogan-Linie zu trimmen.
Was sie nicht in vollständiger Weise ist, offenbar.
Mit Sicherheit nicht, nein.
Nun hat Präsident Erdogan zuletzt mit einem Wahlaufruf für Deutschland, also das war noch vor der Verhaftung Doğan Akanlı's, für Unmut gesorgt. Da hat er dazu aufgerufen, nicht die Union, die SPD und die Grünen zu wählen, weil das türkeifeindliche Parteien seien. Am Anfang der Sendung haben wir das gehört. Die Einmischung geht aber viel weiter, wenn man weiß, dass es auch eine neue Partei von Erdogans Gnaden in Deutschland gibt, die Allianz Deutscher Demokraten. Ich gebe zu, dass die mir erst aufgefallen sind, als die AfD denen verboten hat, sich ADD zu nennen. Ist das eine Splitterpartei oder wie können Sie die einsortieren?
Nein, es sind drei Herren, die damals die ADD, nenne ich sie trotzdem mal, gegründet haben. Sie sind sehr, sehr Erdogan-treu. Sie sind eigentlich, man könnte fast sagen, sie sind Schergen Erdogans, um es etwas salopp zu formulieren. Sie sind Menschen oder beziehungsweise Mitglieder dieser Partei sind eigentlich diejenigen, die so dermaßen auf AKP gebürstet sind, dass sie versuchen, auch die AKP-Interessen und Erdogans Interessen hier in Deutschland salonfähig zu machen und vor allen Dingen unter dem Deckmantel der Demokratiefähigkeit sich eigentlich hier zu positionieren.
Aber wenn man auf die Webseite dieser Partei ADD geht, dann findet man all das nicht, was Sie jetzt gesagt haben.
Nee, aber wenn Sie mit dem Vorsitzenden Remzi Ado mal ein intensives Gespräch führen, dann werden Sie gerade aus seinem Munde hören, dass Erdogan eigentlich ein sehr rechtsstaatlicher, ein sehr demokratisch gewählter Präsident ist, der eigentlich nur die Demokratiebestrebungen in seinem Land für die Zukunft weiter fördern will.
Erkan Arıkan, machen wir mal einen vorläufigen Strich. Also wir können den nur für heute machen. Wir müssen an diesem Thema ja leider dranbleiben. Was haben wir da für eine Gemengelage? Der türkische Geheimdienst agiert offenbar unverblümt in Deutschland. Türkei-Kritiker mit deutschem Pass werden bei Urlaubsreisen verfolgt. Die Familien deutscher Politiker werden bedroht. Türkische Familien in Deutschland werden entzweit. Hat das Ganze ein Ziel oder ist das nur gesteuertes Chaos?
Sowohl als auch. Ich glaube, das Ziel, und ich spreche jetzt ganz direkt Staatspräsident Erdogan an, ich glaube, er will eigentlich der Europa zeigen, jeder, der kritisch mir gegenüber ist, jeder, der kritisch gegenüber der jetzigen Türkei ist, der muss sich vorsehen, denn wir bekommen euch alle. Das sind auch Kommentare, die wir teilweise in den sozialen Medien feststellen und lesen können. Das Traurige ist allerdings, dass die Angst in der türkischen Community immer größer wird, nicht nur in der türkischen Community, erst recht auch bei Deutschen, die türkische Freunde haben, weil sie wissen nicht mehr, wem sie trauen können, ob sie dem Gemüsehändler um die Ecke noch die Hand geben können, wenn sie ihr Gemüse kaufen, oder dem Dönerhändler, wenn sie ihren Döner kaufen. Das ist mittlerweile eine Situation, die teilweise sehr belastend ist, und wir hoffen sehr, dass wir das in irgendeiner Weise mit unserer Berichterstattung, so wie Sie es tun, so wie wir es tun, auch in Zukunft den Menschen hier etwas verdeutlichen können.
Darf ich Ihnen trotzdem am Schluss auch noch so eine ähnlich persönliche Frage stellen wie vorhin Doğan Arkanlı?
Sehr gerne.
Sie sind der Leiter der Türkei-Redaktion bei Cosmo, beim WDR. Wo machen Sie Urlaub?
Ich war im Mai mit meiner Familie in der Türkei in Istanbul, allerdings mit einem sehr mulmigen Gefühl. Und unseren Sommerurlaub haben wir aber diesmal in Griechenland verbracht.
Und wenn Sie jetzt nochmal Urlaub machen, rufen Sie dann vorher das BKA an, fragen, ob irgendwo was gegen Sie vorliegt?
Sie werden lachen. Ich habe vor meinem Mai-Urlaub in Istanbul, hat meine Frau sich netterweise für um diese Sachen gekümmert und hat mein BKA-Einkünfte eingeholt, ob ich auf irgendwelchen Listen zu sehen bin oder zu lesen bin. Und dies war nicht der Fall. Deswegen haben wir diese Reise angetreten.
Erkan Arıkan, der Leiter der Türkei-Redaktion bei Cosmo. Recht herzlichen Dank nach Köln.
Danke auch.
Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns auch heute noch nachhören bei hr2kultur.de. Das bleibt auch noch eine Weile stehen. Sie müssen sich nicht beeilen. Tschüss für heute, sagt Florian Schwinn. Morgen an dieser Stelle Doris Renk für Sie.